Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Diesmal mit Anna-Maria Stock. Hallo und willkommen zur neuen Folge. Heute wird es sportlich. Wir steigen nämlich aufs Fahrrad. Also nicht wirklich, aber im Kopf. Denn wir wollen hier im Podcast schon lange mal was zum Radfahren machen. Und zum Thema Radfahren gibt es im Mayrisch Verlag ein ganz tolles Buch. Das heißt Die Philosophie des Radfahrens. Und Mitherausgeber des Buches ist Peter Reichenbach. Und der ist jetzt hier bei mir.
Hallo.
Hallo Peter. Wir sitzen hier in den Räumen des Mayrisch Verlags in Hamburg-Eimsbüttel. Und den Indie-Verlag gibt es seit 1999. Und du, Peter, hast den mitgegründet. Und das Buch, über das wir heute sprechen, ist zwar kein neues, aber hat, wie ich rausgefunden habe, eine gewisse Bedeutung, glaube ich, in eurer Verlagsgeschichte, weil es nämlich euer erstes Sachbuch war. Stimmt das so?
Ja, das stimmt.
Das war 2013 und die Philosophie des Radfahrens, der Titel legt nahe, es geht ums Philosophieren und ums Radfahren, ums Philosophieren über das Radfahren. Aber es geht vor allem eigentlich um die Frage, wieso Radfahren eigentlich so toll ist. Und das will ich dich jetzt auch erstmal fragen. Du hast hier schon dein Fahrrad stehen hier neben uns. Wieso ist Radfahren eigentlich so toll?
Okay, wenn das jetzt so leicht zu beantworten wäre, dann bräuchte man das Buch wahrscheinlich nicht. Aber ich kann ja mal erzählen, also dieses Buch ist tatsächlich so entstanden, dass mein Verlagskollege Daniel Beskos und ich, wir sind hier nach Hamburg gekommen, haben uns Rennräder gekauft. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal sind wir Rennräder gefahren und haben auf einmal gemerkt, wow, es ist ja eine ganz andere Welt, Fahrradfahren mit einem Rennrad und man ist so super schnell überall. Also das war sofort ein ganz anderes Gefühl. Und ja, wir sind natürlich Büchermenschen und haben dann geguckt, was gibt's eigentlich für Bücher zum Thema Radfahren, und haben dann gemerkt, ja, es gibt eigentlich nur ja schneller, höher, weiter Bücher sozusagen oder halt Strecken, aber ganz wenig über ja die Kultur des Radfahrens und auch genau, also deine Frage, warum macht es uns eigentlich so viel Spaß? Und haben dann halt dieses Buch gefunden im englischsprachigen Raum und haben das dann übersetzt und noch deutsche AutorInnen dazu gesucht.
Ja, das war eben für mich auch ein bisschen schwierig. Ich wollte was zum Radfahren irgendwie suchen und man findet dann viele Reiseführer so zum Radfahren. Aber so wirklich über die Kulturgeschichte des Radfahrens gibt es im deutschsprachigen Raum zumindest nicht so viele Bücher und insofern halt auch nicht so viele potenzielle GesprächspartnerInnen für uns. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt über euer Buch sprechen. Wie oft bist du denn mit dem Fahrrad unterwegs?
Jeden Tag. Also ich betreibe Radsport. Ganz schlimm ist, dass man ein alter Bekannter von mir, der ist jetzt hier in den Marschvierlanden, hat er einen Gemüsebauernhof eröffnet. Das sind 65 Kilometer und er hat super Gemüse. Das ist genau meine Trainingsrunde. Deswegen, da fahre ich jetzt zweimal die Woche hin und hole mein Gemüse. Und ansonsten fahre ich natürlich auch jeden Tag ins Büro. Ich habe ein Lastenfahrrad, mit dem fahren wir auch unsere Bücher aus zum Teil. Also ja, ich sitze mehr auf dem Rad, als dass ich gehe.
Und aber nicht mehr, als du liest.
Halbe, würde ich sagen.
Philosophieren bedeutet ja oft, dass man Dinge erstmal einfach genau beschreibt. Und eine meiner Lieblingsstellen, glaube ich, in dem Buch ist in dem Aufsatz Radfahren lernen von Peter M. Hopsicker. Und der beschreibt eben ganz genau, wie das Radfahren eigentlich funktioniert und greift dabei auch auf Worte von Mark Twain zurück. Und der wiederum hat geschrieben, naja, das Prinzip Radfahren funktioniert so, dass man, wenn das Rad nach rechts kippt, dann muss man nach rechts lenken, obwohl einem die Intuition sagt, dass man nach links lenkt. Und das macht es eben am Anfang zu so einer ganz komischen Erfahrung, weil das eben so kontraintuitiv ist. Und ich bin schon tausende Kilometer auf dem Fahrrad gefahren, aber ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. So, wie geht das eigentlich mit dem Fahrradfahren? Wie funktioniert das eigentlich? Also ein richtiger Aha-Moment. Gab es für dich bei diesen Aufsätzen irgendwo auch so einen Aha-Moment, wo du so dachtest, boah, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht?
Also genau, also den Artikel finde ich auch total super. Das mochte ich auch total gerne. Ich glaube, in dem Artikel kommt auch drin vor, dass also in dem Moment, in dem der Autor dann selber Rad fährt, auf einmal merkt, dass das Haus, in dem er wohnt, eigentlich an der Steigung liegt. Und das ist ihm vorher überhaupt nicht aufgefallen. Und das merkt er eigentlich erst durchs Fahrradfahren. Und ja, ich glaube, das ist sozusagen vielleicht auch die Essenz des Buches ist, könnte man sagen, dass Fahrradfahren einen dazu bringt, relativ schnell und leicht seine Welt zu erweitern. Also sowohl körperlich, aber auch über die Distanz. Also man wird super schnell viel fitter, man fährt auf einmal Strecken, dann dachte man, würde man niemals hinfahren. Ich merke das auch gerade bei meinen Eltern, die haben sich E-Bikes gekauft vor ein paar Jahren. die benutzen das Auto überhaupt nicht mehr. Und die fahren in Orte, da wären sie früher überhaupt nicht hingefahren. Das machen sie aber auf einmal. Und ich glaube, das ist auch das, was am Ende Spaß macht, diese Art von ja, Horizonterweiterung, Welterweiterung, Selbsterfahrung auch, die in dem Fahrrad steckt. Ich glaube, das kann man durch ganz viele andere Sachen auch erfahren, aber das Fahrrad macht es einem so leicht, wenn man einfach nur aufsteigen muss.
Lass uns vielleicht nochmal so ganz allgemein in das Buch gucken. Das Buch versammelt ja 19 Aufsätze. Worum geht's so im Groben zusammengefasst vielleicht in diesen Aufsätzen?
Also es gibt so politische Artikel, also 2013 war gerade in Deutschland die Critical Mass ein ganz großes Thema. Das glaube ich ein bisschen, gibt es nicht mehr ganz so stark. Aber das Thema ist natürlich weiterhin aktuell. Also sagen die politische Dimension, die das Fahrrad immer schon hatte, also seit der Erfindung, würde ich sagen. Ja, es gibt so diese philosophische Herangehensweise, was so, glaube ich, würde ich sagen, so ein bisschen so in die Welterweiterung geht. Und auch super viel Radsport, was ich inzwischen gar nicht mehr so spannend finde. Also ich glaube, heutzutage, ich würde das Buch anders machen, so, aber ja, der Radsport bietet vielleicht auch so auf der philosophischen Ebene so ein paar ganz spannende Fragen mit Doping fahren oder ohne, so, das ist so vielleicht und ja.
Das fand ich auch einen sehr philosophisch starken Artikel. Also diesen Artikel, wo der Autor Argumente von Menschen, die sagen, naja, man könnte doch Doping auch zulassen, wie er diese Argumente nach und nach quasi widerlegt und dann am Ende so nochmal sein eigenes großes Argument sozusagen bringt, wieso Doping wirklich verboten gehört, wieso es einfach besser für alles, wenn Doping verboten ist. Das fand ich sehr philosophisch. Also es war wirklich so handwerklich sozusagen, sehr klassisch philosophisch. Ein schöner Artikel.
Ja, finde ich auch, genau. Ja.
Ich habe mir jetzt was überlegt. Und zwar kommen ja in diesem Buch immer wieder so ein paar Grundgedanken zum Radfahren vor und ich habe davon jetzt einfach mal so ein paar mitgebracht und ich sag dir jetzt gleich einfach und du guckst einfach mal, was dir spontan dazu einfällt, dann kommen wir darüber ins Gespräch, wenn du magst. Bist du bereit? Also die erste ist, Radfahren bedeutet Einfachheit.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich auch nochmal einen super Text in dem Buch von Maximilian Probst, der für den unter anderem auch diesen Clemens-Pantano-Preis gewonnen hat, also was ja unfassbar ist eigentlich, ja, total toll.
Für diesen Artikel?
Genau, für den Artikel. Ja, genau, also woher er auch sagt, dass es im Prinzip die letzte Erfindung der Menschheit ist, die so noch so eins zu eins ist. Also man tritt und die eigene Muskelkraft bringt einen dazu, das zu sehen, was auch gerade passiert. Wer sich ins Auto sitzt, sitzt in irgendeinem Käfig und kann, also mit den Fußspitzen fährt man 100, es ist alles abstrakt, es ist alles ganz weit weg mit dem Fahrrad, man kann jederzeit anhalten, man ist in der Natur, man ist immer selbstbestimmt und diese Art von Einfachheit ist total toll. Und das kann man ja auch noch weiterführen, ja, es ist vergleichsweise günstig, man kann es reparieren, also das ist bei mir auch noch beim Radfahren dazugekommen, ich habe 2 Riesenkisten Werkzeug. Ich liebe Reparieren. Auch nochmal so eine neue Welterweiterung, die auch durch das Radfahren bei mir so definitiv dazugekommen ist. Ja.
Ja, nochmal ein anderer Aspekt von Technik sozusagen, ne? An dem Fahrrad. Das, was du gerade gesagt hast von Maximilian Probst, das ist ja, ich glaube, seine Formulierung ist, das ist die letzte humane Technik sozusagen, ne? Die letzte Technik ohne den Umschlag in die Katastrophe. Also, weil es eben ja noch dann doch noch so nah irgendwie an uns ist, dass wir damit nicht die Umwelt zerstören und so weiter.
Ja, genau. Ja.
Und uns selber gefährden. Ja. Oder nicht so viel gefährden, vielleicht wie mit einem Auto.
Ja.
Okay, die zweite. Radfahren ist Naturbegegnung.
Ja, stimmt auf jeden Fall. Kann ich auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Also diese Tour zu meinem Gemüsehändler sozusagen. Was ich da für Vögel sehe, Tiere, überhaupt, dass ich die Jahreszeiten wieder wahrnehme. Ich habe gemerkt, vor dem Radfahren, man ist in der Stadt, man setzt sich in die U-Bahn, man kommt raus, geht ins Büro, man weiß überhaupt nicht, was ist eigentlich für Wetter so. Und das weiß ich jetzt wieder ganz genau. Ich weiß, wann die Sonne kommt, wann sie untergeht, all diese Sachen, den Wind. Ja.
Ja, das spürt man auf dem Fahrrad einfach alles viel unmittelbarer. Die nächste kleine These sozusagen aus dem Buch, Radfahren ist Erfahrung.
Ja, fällt mir, glaube ich, spontan nichts zu ein. Erfahrung.
So im ganz wörtlichen Sinne ja auch, ne? Dass man sich irgendwie die Welt erfährt irgendwie und dass man sie vielleicht nochmal anders erfährt.
Genau, ja, das auf jeden Fall. Also das meinte ich auch vorhin mit diesem, dass man die Umgebung kennenlernt. Also Also für mich jetzt auch wieder Lauenburg, Lübeck, all diese Orte, in die wäre ich vielleicht gefahren. Jetzt bin ich relativ oft da, hätte ich nicht gedacht. So. Also ja, man erfährt das auf jeden Fall. Ja.
Und ja, Radfahren ist die Fähigkeit, Balance zu halten.
Ja, finde ich gut. Finde ich bestimmt auch. Und ich glaube, das kann man auch noch mal auf ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht zu weit hergeholt ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass man jetzt nicht nur die Balance auf dem Fahrrad hält, sondern dass man auch ausgeglichener wird, vielleicht Balance in dem Kontext. Ja, also würde ich schon sagen, dass man merkt, dass man mit der Umwelt anders umgehen muss, dass man merkt, dass man auch mit den anderen Verkehrsteilnehmern anders umgehen muss, dass man auch dort ausgeglichener wird.
Da gibt es auch ein schönes Zitat, das ist von Stephen D. Hales, von einem amerikanischen Philosophieprofessor, der auch einen Aufsatz geschrieben hat in dem Buch. Und der sagt oder schreibt, im Kleinen entspricht die Situation des Radfahrens der des Menschseins im Allgemeinen. Wir selbst müssen herausfinden, wie wir leben wollen, was wir erreichen wollen und wie wir das bewerkstelligen können. Das ist ja eigentlich auch das, oder? Also ja, die Fähigkeit quasi Balance zu halten, lässt sich auch auf das Leben sozusagen übertragen.
Ja, gutes Zitat, finde ich auch.
Das ist in dem Buch ja ganz oft auch so, ne? Dass dann irgendwie viel so vom Radfahren so Allgemeineres dann auf das Leben an sich irgendwie bezogen wird. Das finde ich irgendwie auch total schön.
Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich finde überhaupt die, also die, das ist ja die Idee der ursprünglichen Herausgeber, dass man sozusagen eigentlich über alltägliche Erfahrungen auch ganz viel auch über Philosophie lernt. Das also geht mir zumindest so. Ich habe bei diesem Buch, aber wir haben ja auch noch weitere gemacht danach, also Philosophie des Kletterns zum Beispiel. Ich glaube, in dem Buch habe ich vielleicht mehr gelernt als in meinem Philosophiestudium. Nicht ganz, aber schon in die Richtung. Ja? Also es ist viel nahbarer. Also deswegen, wer sozusagen Philosophie so einen ersten Einstieg haben will, ich glaube, für den sind diese Bücher schon ganz gut so.
Ja, aber ich glaube auch nicht nur. Also gerade Menschen, die vielleicht Freude haben an so diesen sehr lebensnahen Philosophien, für die sind diese Bücher, glaube ich, genau richtig. Was ist denn so das Spannende an, weil du hast jetzt ja gerade schon erwähnt, dass quasi eine ganze Reihe dann draus entstanden, ne? Das hat ja eine ganze Reihe begründet. Philosophie des Singens, Philosophie des Kochens, des Gärtnerns, glaube ich, habt ihr auch. Was ist denn das Spannende eben an dieser ja sehr lebensnahen Philosophie, eine Philosophie, die eben so nah ins Leben greift?
Also ich glaube zum einen, dass sie, wie soll ich sagen, ich glaube, dass die Meinung von vielen Leuten ist, dass Philosophie abstrakt sein muss. Und das ist sie ja auch ganz oft. Das heißt aber nicht, dass sie besonders gut ist. Und ich glaube schon, dass eigentlich diese total nahbare Philosophie, ja, ich finde ja auch zum Beispiel Aristoteles oder so, das sind ja eigentlich die Philosophen, die kann man jetzt auch noch total gut lesen und die sind total nahbar. Und warum sollte Philosophie das nicht sein? Und also deswegen, das macht das, glaube ich, so spannend, würde ich sagen.
Ja, es gibt ja einfach auch irgendwie so einen komischen Glaubenssatz auf eine Art, dass Philosophie, also innerhalb der Philosophie, glaube ich, dass Philosophie dann irgendwie auch, oder diese Texte, dass die immer so schwer sein müssen irgendwie und so, dass das anstrengend sein muss, die zu lesen. Aber nein, muss es überhaupt nicht. Das merkt man eben auch dann an diesem Buch zum Beispiel, was ihr da herausgegeben habt.
Ja, genau.
Und was braucht es denn, damit so eine Philosophie eben weder, ich sag mal, weder dann zu steif und zu kompliziert irgendwie wird, noch aber halt vielleicht auch in sowas Oberflächliches abdriftet. Das ist ja, ich meine, das ist natürlich auch ein Vorwurf, den oft dann, glaube ich, die akademische Philosophie dann oft der Populärphilosophie gegenüber macht, dass es dann irgendwie zu oberflächlich sei und halt, das geht auch gar nicht richtig in die Tiefe. Was braucht es denn sozusagen, damit das auch ja viele Menschen erreicht und es trotzdem halt eine gewisse Tiefe sozusagen hat?
Okay, weiß ich auch nicht so genau. Meine These ist, dass in dem Moment, in dem von ehrlichen Erfahrungen berichtet wird, die dann in Bezug gesetzt werden zu philosophischen Themen, dass es dann stark wird. Zumindest würde ich jetzt einfach jetzt auf den Band geguckt. Das sind die Texte, die gut funktionieren, finde ich zumindest.
Stimmt, da sind ja ganz oft dann auch, also es sind ja gefühlt fast alle, ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, aber fast alle fahren ja selber total begeistert Rad und die erzählen dann, schreiben dann von Erfahrungen, die sie machen und ordnen das dann oder bringen das in Verbindung dann mit einer philosophischen Theorie zum Beispiel, einer philosophischen These oder so. Und das stimmt, das wird natürlich dadurch glaubwürdiger, ne, wenn die ihre eigenen Erfahrungen da beschreiben und auch eine Begeisterung eben auch vermitteln dafür.
Genau, und ich glaube auch, man selbst merkt ja auch, ob der oder diejenige das erfahren hat, was sie gerade schreibt und wo der Ausgangspunkt ist. So, also das Beispiel, das wir für ihn hatten, mit dem, der dann sagt, oh Gott, mein Haus liegt ja an der Steigung, das habe ich gar nicht gewusst, das ist natürlich auf so einer phänomenologischen Ebene super spannend, ja. Und da merkt man, da kommen sozusagen Lebenswirklichkeit und Philosophie doch zusammen.
Ja, total. Das passiert ganz schön oft in diesem Buch. Was habe ich denn hier noch? Radfahren ist Emanzipation.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade vorgestern, deswegen erzähle ich es jetzt, im japanischen Fernsehen einen Bericht gesehen über die Mamacharis. Das sind, weiß nicht, ob man die kennt, das sind so Fahrräder in Japan, sind das 80% aller Fahrräder. Also das sind so Fahrräder mit so einem tiefen Einstieg, vorne ein Riesenkorb, hinten Kindersitze zum Teil, mehrere. Und das Interessante ist, dass die Fahrräder sind erfunden worden, nachdem es in Japan einen Motorradboom gab und niemand mehr Fahrrad gefahren ist. Weil vorher war Fahrrad so ein Männerding. Es sind nur Männer Fahrrad gefahren. Auf jeden Fall hat dieses Fahrrad alle Frauen dazu gebracht, Fahrrad zu fahren. Und das hat sie natürlich, sie konnten den Weg zur Arbeit leichter bewältigen. Sie hatten mehr Zeit für sich. Also es ist ein riesen emanzipatorischer Fortschritt gewesen. Und heutzutage, also fahren auch die Männer diese Fahrräder. Also es ist jetzt überhaupt kein komisches Ding. Und ich glaube, Geschichten wie diese gibt es super viele. Weshalb wir, also bei uns im Verlag gibt es ja noch ein anderes Buch, Revolutions heißt es, von Hannah Ross. Das sind Beispiele, nicht das, aber Beispiele dieser Art, von den Suffragetten bis, also alle möglichen Leute, wo man immer wieder gemerkt hat, okay, das Fahrrad hat die Leute dazu gebracht, aus ihren vier Wänden rauszukommen, hat sie dazu bewegt, was anderes zu machen. Und das Fahrrad war da immer ein ganz zentraler Punkt dabei.
Ich glaube ja gerade auch in der Frauenbewegung zum Beispiel, was Klamotten anging. Ich weiß nicht genau, wie das so ist, aber jedenfalls hat ja diese Tatsache, dass man halt auf dem Fahrrad nicht so gut Kleider und Röcke tragen konnte, auch mitunter dazu beigetragen, dass Frauen halt auch dann eher Hosen getragen haben oder kürzere Röcke oder so.
Ja, genau. Auf jeden Fall, ja.
Und das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich hätte an dem Buch. Es gibt relativ wenige Frauen, die da schreiben. Also es sind ja, glaube ich, von den 19 Leuten, die da schreiben, oder nee, müssen ja ein bisschen weniger sein, weil es sind mehr Artikel. Naja, jedenfalls sind nur 4 Frauen. Also es sind relativ wenige, die da zu Wort kommen. Spiegelt das auch so ein bisschen die wenige Repräsentanz von Frauen im Radsport auch wieder?
Also 2013 vielleicht. Zumindest würde ich da sagen, hatte ich zumindest auch noch nicht den Fokus so dazu. Meine persönliche Wahrnehmung ist auch, dass viel weniger Frauen Fahrrad gefahren sind. Ja, und jetzt, wenn ich jetzt das Buch machen würde, also wir überlegen, vielleicht eine zweite Folge zu machen, sozusagen.
Aha.
Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, soll er sich gerne melden. Ja, also ich finde, dass super viele Frauen Fahrrad fahren, und ich finde das auch einen total gerechtfertigten Sichtpunkt gerade. Ich habe es jetzt auch nochmal angeguckt jetzt zur Vorbereitung und hatte auch so ein paar Sätze gelesen, wo ich dachte, oh je, würde man heute nicht mehr so schreiben.
Aber das ist ja auch in Ordnung, ich meine, daran merkt man ja auch, dass halt dann ein bisschen Zeit vergangen ist seitdem. Wie schön, dass ihr vielleicht eine Fortsetzung plant. Was ist so die Idee dahinter? Wird das irgendwie auch wieder Philosophie des Radfahrens Teil 2, oder habt ihr da nochmal neue?
Also es ist bisher nur eine Idee, aber ja, es gibt inzwischen, finde ich, so viele andere Aspekte, die mich interessieren, viel weniger dieser Radsport. Deswegen glaube ich schon, dass es noch nicht auserzählt ist. Und auch sowas, was du jetzt gerade gesagt hast, also es sind viel zu wenige Frauen da drin. Die Stimmen müssten eigentlich da nochmal vertreten sein.
Ja, bin ich gespannt. Freue ich mich drauf. Stichwort Radsport. Kann man ein Buch über den Radsport schreiben, ohne dass es um Doping gehen muss dabei auch?
Auf keinen Fall.
Und das geht es ja auch eben in diesem Band. Man lernt ja auch so allerhand irgendwie Stars kennen, so in diesem Buch. Zum Beispiel Eddy Merckx oder Marco Pantani, Jacques Anquetil, von denen ich tatsächlich noch nie gehört hatte, aber ich bin auch nicht so total drin im Radsport. Von den Namen, die ich halt kannte, sind Jan Ullrich und Lance Armstrong. Jan Ullrich hört man, glaube ich, nur ein einziges Mal oder so. Und Lance Armstrong eigentlich auch nur so am Rande. War das ein bisschen eine bewusste Entscheidung, weil damals dann ja auch schon, weil sie die Dopingfälle bekannt waren?
Also tatsächlich gab es in dem Original, in der Originalausgabe gab es einen Artikel nur über Lance Armstrong, den wir zum Beispiel jetzt nicht mit reingenommen haben. Ja, und auch die Fahrer, die du jetzt gerade genannt hast, das sind natürlich auch, da merkt man auch wieder, dass das Buch doch leider ein bisschen älter ist. Heutzutage würde man wahrscheinlich andere Radsportler nennen, aber ja. Und auch Radsportlerinnen, ja? Also ich meine, es gibt ja inzwischen die Tour de France des Femmes, die total toll ist zu gucken, kann ich nur empfehlen. Also ich gucke die, das ist super.
Radfahren ist wie Radfahren, das verlernt man nicht.
Ja, ist ja komischerweise so, dass wenn man einmal drauf gesessen hat, dass man das nicht mehr verlernt. Spricht auch wieder für das Fahrrad, würde ich sagen.
Und wie kommt das denn eigentlich, dieser Spruch, das ist ja, man sagt das ja immer wieder mal so, irgendwie, das ist ja wie Radfahren so. Das verlernst du irgendwie. Das klingt ja schon so ein bisschen so, als sei Radfahren irgendwie so was Pipi Leichtes irgendwie, was man so einfach halt macht. Liegt das daran, dass wir das alle eher so im frühen Kindesalter lernen und es deshalb irgendwie gar nicht ohne können? Weil ich glaube, wenn man als Erwachsener Fahrradfahren lernt, ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, zumindest bis man sich wirklich sicher fühlt so auf dem Rad. Das kann schon dann ganz schön schwierig sein irgendwie.
Ja, denke ich auch. Vor allem mit dem Verkehr. Ich glaube, dass der Verkehr eher das Problem ist. Also das Lernen mit der Balance halten, stelle ich mir vor, kann man wahrscheinlich auch noch im Alter lernen. Aber der Umgang mit den Verkehrsteilnehmern so, das ist wahrscheinlich das, was dann Angst macht, würde ich sagen.
Ja, das ja stimmt, wenn man in der Stadt dann das lernt und so, ne? Und da viel irgendwie andere Gefahren noch lauern. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es gibt noch andere Bücher bei euch im Programm zum Fahrradfahren. Das ist nicht das Einzige. Du hast Revolutions von Hannah Ross angesprochen, ja auch eine Übersetzung aus dem Amerikanischen. Da geht es darum, wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt veränderten. So jedenfalls habe ich das irgendwie dem Klappentext entnommen. Was habt ihr denn noch im Programm? Ich glaube, ihr habt noch Bilderbücher zum Fahrradfahren.
Genau, wir haben noch zwei Bücher für Kinder, Bilderbücher. Das eine ist Wilde Radtour mit Velociraptorin von Nils Mohl und Hanlina Kirschner. Da geht es um einen Dinosaurier, der Fahrradfahren lernt. Sehr lustige Geschichte, die aber auch im Alphabet erzählt wird. Und auf der Seite gibt es immer wieder, werden die wichtigsten Fahrradbegriffe erklärt.
Ach, cool.
Das ist natürlich total super, finde ich. Und das ist auch also von Nils Mohl, der ja auch total tolle Gedichte schreibt. Ja, also es passt perfekt, finde ich, wie er das macht.
So ein kleines Fahrrad-ABC sozusagen, eingepackt in eine Geschichte.
Genau, genau. Und das andere ist Sommer auf der Fahrradinsel. Das ist ein Buch aus dem Französischen. Da geht es um ein Mädchen, das im Sommer auf einer Insel Urlaub macht und dort Fahrrad fährt. Und auf der Insel gibt es keine Autos. Zurück in der Stadt merkt sie, dass es überhaupt nicht so toll ist mit dem Fahrrad und fährt dann zurück zu dieser Insel. Und es ist ein bisschen so eine Utopie, wie eine Welt ohne Fahrrad aussehen könnte. Und das Buch, das verrate ich jetzt einfach mal, spaltet so ein bisschen die LeserInnen, weil in der Mitte des Buches gibt es eine Seite, wenn man die aufschlägt, da sieht man, wie die Protagonistin Autos zerstört und auch anzündet und mit Motorsägen zersägt. Also es ist so ein bisschen so, es ist wirklich so ein Clash, ein sehr schönes Kinderbuch, aber dann bricht es einmal so auf. Das ist immer total toll, auf so Märkten dann die Gesichter von den Leuten zu sehen, wenn sie dann diese Seite sehen und dann entscheiden, okay, finde ich das Buch toll oder finde ich es so richtig blöd.
Ja, das ist also auf eine Art sehr politisch auf jeden Fall das Buch.
Ja, total politisch.
Fahrradpolitisch.
Ja, total.
Ja, ja und dann, ja, wer weiß, vielleicht können wir uns dann bald noch auf eine Fortsetzung freuen von dem Fahrradbuch. Wieso passt denn so Radfahren und Philosophieren so gut zusammen?
Ich glaube, dass sozusagen das Fahrradfahren an sich vielleicht gar nicht so philosophisch ist, aber die Momente oder die Erfahrungen, die man mit dem Fahrrad machen kann, sind sehr philosophisch. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, Fahrradfahren kann, glaube ich, könnte theoretisch langweilig sein, wenn man sich nicht mit sich selbst beschäftigt. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem man sich aufs Fahrrad setzt und den Kopf einschaltet und anfängt zu denken, ist es dann doch sehr philosophisch.
Ja, einfach auch den Raum hat, ne, den man halt im Alltag oft nicht so hat. So, dann hat man mal keine Ablenkung, außer diese oft schöne Landschaft, die an einem vorüberzieht irgendwie. Und da ist dann der Raum da zum Denken. Ich habe auch gerade noch im Zug die letzten beiden Artikel darin gelesen. Und da geht es ja beides um die Tour de France und um diese Bergetappen in Frankreich, in den Alpen. Und das fand ich auch total schön. Der eine Artikel sagte ja sozusagen, hat es mit Dewey, John Dewey gestützt sozusagen, dass halt Lebenserfahrung oder das echte Leben sozusagen, das fühlen wir in Grenzerfahrungen. Und in dem Moment, wo wir Grenzerfahrungen machen, spüren wir den ästhetischen Sinn, so nennt er das, des Lebens und dass wir halt einen Sinn des Lebens haben. Und das überträgt er eben aufs Fahrradfahren und erklärt damit halt auch, wieso man halt so bescheuert ist und sich da irgendwie in diese Tour de France Strecken gibt als Freizeitfahrer und diesen Schmerz und dieses Leiden da am Berg irgendwie spürt. Und das fand ich total schön. Also so, ja, vielleicht machen wir das deshalb, weil wir da irgendwie spüren, dass wir am Leben sind.
Ja, glaube ich auch. Obwohl da bin ich tatsächlich immer so ein bisschen zwiegespalten, auch bei diesem Artikel, ob ich diese Art von bewusster Grenzerfahrung und dieses bewusste Suchen von Leiden, ob das wirklich so dazugehört, ob wir das wirklich so brauchen, weiß ich immer nicht so genau. Also ich bräuchte das jetzt nicht, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass es beim Fahrradfahren ganz oft dazu kommt, dass man zu weit gefahren ist und nicht gut genug trainiert ist, dass dieses Leiden dazukommt und dass man sich in irgendeiner Form damit auseinandersetzen muss dann.
Und dass man daran dann vielleicht auch wächst. Nicht immer, aber halt, es bietet schon irgendwie Raum zum Wachsen, so.
Vielleicht, ja, genau.
Und ja, wahrscheinlich, es stimmt, wahrscheinlich hast du recht, man braucht ja, also, das ist keine notwendige Bedingung sozusagen, um das Leben zu spüren, dass man leidet. Aber so, es hilft vielleicht manchmal, um, weiß ich nicht, was, also, ja, das Leben zu fühlen sozusagen.
Ja, vielleicht, genau, ja.
Was ist denn jetzt wichtiger? Ein bisschen gemeine Frage zum Schluss. Radfahren oder Philosophie?
Radfahren.
Aha, wieso?
Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, es gehört irgendwie dazu. Also es ist, wenn man das so, ja. Wer sich auf, ja, ich kann ich nicht entscheiden, weiß ich nicht. Ich finde beides super, es macht beides Spaß, es passt gut zusammen. Also warum sollte man es trennen?
Genau, vielleicht müssen wir uns ja auch gar nicht entscheiden. Und ich würde voll gerne mit einem kleinen Absatz aus dem Buch enden, den ich total schön fand, weil der auf so eine ganz kluge, aber dann doch irgendwie relativ banale Art und Weise nochmal so philosophisch auf das Radfahren blickt. Ich lese es jetzt mal vor. Wir sausen durch eine Welt, der wir angehören und die wir zugleich verinnerlicht haben durch unser Wahrnehmen und Begreifen. Man fährt schnell, weil man schnell fährt. Der Wille zur Geschwindigkeit trägt seine Begründung und Rechtfertigung in sich selbst, unabhängig von allen Gesundheitstipps und der allgegenwärtigen Androhung der eigenen Sterblichkeit. Muskelkraft und Wohlbefinden vereinen sich im Radfahrer, der sich für sein Recht, Rad zu fahren, nicht rechtfertigen muss. Mit anderen Worten, wir fahren, weil wir fahren und weil wir es wollen.
Sehr schön, ja.
Danke, Peter, für dieses, ja, für diese kleine Reise mit dem Fahrrad sozusagen. Und wie passend übrigens, das habe ich jetzt auch noch gestern in der Recherche schon rausgefunden, dass wir hier in Eimsbüttel dieses Interview führen, weil ich habe irgendwie gesehen, zufällig, dass hier in Eimsbüttel der erste Radfahrclub der Welt gegründet wurde. Okay, so wie du guckst, weißt du davon gar nichts.
Nee, weiß ich nicht.
Okay. Das habe ich gestern irgendwie gefunden, und zwar 1869 von Hochradfans. Eimsbütteler Velozipeden-Reitclub hieß der. Und den gibt es anscheinend immer noch. Der heißt Altona Bicycle Club.
Sehr gut. Super.
Ja, von daher lustig. Ja, gut. Wie schön, dass dann hier ein Verlag sitzt, der sich so ums Fahrrad kümmert.
Sehr schön. Freut mich. Danke.
Danke dir. Tschüss, Peter Reichenbach.
Tschüss. Danke.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.